Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, heute Abend eine Dinner-Speech zu Ihnen zu halten. So ist es mir gesagt worden. Ich musste erst mal fragen, was ist überhaupt eine Dinner-Speech? Ich hatte keine ganz genaue Vorstellung. Dann wurde mir gesagt, ja, eine geistreiche, aber nicht zu anspruchsvolle, sondern ein bisschen unterhaltsame, aber doch inspirierende Rede zwischen Vorspeise und Hauptgang. Was soll denn das Thema sein? Er sagt, dass ich Ihnen alle Freiheit. Das war natürlich nett, aber es war auch anspruchsvoll. Denn da denkt man sich, okay, Bayern, das für Leute, ich kenne die alle nicht so, die. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, worüber sollst du reden? Und ich gestehe offen, ich habe das so noch ein bisschen vor mich hingeschoben und dachte dann, vielleicht redest du einfach über eins der Themen, das du sowieso gerade auf dem Zettel hast. Macht die Sache ja dann irgendwie ein bisschen leichter. Ne? Dann habe ich überlegt, was hast du in der Woche für Termine? Also am Montagabend hatte ich einen Vortrag in München über die Folgen der künstlichen Intelligenz für das menschliche Leben. Ist eigentlich ein gutes Thema, aber der Vortrag ist 75 Minuten. Dachte ich mir, Vorspeise, Hauptspeise, eher schwierig. Dann am Dienstag Interview für SWR 3 zur Frage, was sagt ein Philosoph über die neuesten Superheldenfilme von Marvel im Vergleich zu Achilleus und Hektor in der Ilias?
Ist ja super.
Passt aber schon wieder zu.
Dachte ich, ja. Den Florian interessiert das wahrscheinlich, aber vielleicht die anderen nicht so. Habe ich mich jetzt auch wieder davon verabschiedet. Dann hatte ich gestern Abend einen Vortrag in Fulda über die Rolle von Fichte und Goethe für die Heraufkunft der deutschen Romantik. Dachte ich mir, zu speziell, das lassen wir lieber. Dann dazwischendrin habe ich noch ein Radiointerview gemacht für einen kleinen Radiosender über die Frage, ob smarte Sexspielzeuge den Menschen schädlich sind oder nicht. Dachte ich, naja, bei einer Dinner-Speech vielleicht irgendwie auch nicht so richtig das ganz passende Thema. Morgen muss ich in Lübeck noch was sagen über Sepulkralkultur, also wie man Leute bestattet. Auch nicht gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte keine richtige Lösung. Ja. Und klar, ich sagte mir, so der alte Spruch, dem Philosoph ist nichts zu doof, irgendwas wird dir doch einfallen. Und mir fiel aber nichts ein. Dann habe ich letzte Woche am Samstag beim Joggen meine Frau gefragt. Habe gesagt, sag mal, ich muss dabei, was könnte ich denn da machen? Da sagt sie, Frühjahrsputz. Dachte ich, ja, vielleicht gar nicht so blöd. Ich war mir nicht ganz sicher, weil man muss dazu sagen, meine Frau ist schwäbische Landwirtstochter und die hat von daher natürlich schon von ihrer genetischen Veranlagung eine gewisse Affinität zum Thema Frühjahrsputz. Sollst du das machen? Aber dann habe ich mir überlegt, doch, ich probiere das jetzt einfach, denn die Ratschläge von meiner Frau sind eigentlich immer gut. Und natürlich ist es auch hier so, wir sind ja nahe des Schwarzwaldes, dass eben im Frühjahr, eigentlich ein bisschen früher als jetzt, aber eben wenn dann die Sonne auch wieder so schön in die Zimmer scheint, die Bauersfrauen die Fenster aufmachten, einmal kräftig durchgelüftet haben, das Haus ausgemistet haben, den alten Unrat vor die Tür gebracht haben, vielleicht auch hier und da ein bisschen entstaubt haben, geschaut haben, was brauchen wir denn noch, was brauchen wir nicht mehr. Also all das, was man halt so um diese Jahreszeit macht und was, wie wir glaube ich alle wissen, uns Menschen ja irgendwie auch gut tut, wenn man halt mal so richtig die Bude durchmisten kann. Naja, aber was soll ich Ihnen jetzt hier groß über Frühjahrsputz sagen? Es gibt eben auch so etwas wie einen geistigen Frühjahrsputz. Und mit dem tut man sich in der Regel etwas schwerer, obwohl es auch in Sachen des Geistes durchaus von Zeit zu Zeit hilfreich sein könnte, mal so ein bisschen durchzulüften, auszumisten, zu schauen, welche Ideen, welche Konzepte, welche liebgewonnenen Meinungen, welche Glaubenssätze könnte man denn vielleicht dann doch auch mal raus vor die Tür bringen oder wenigstens mal ein bisschen entstauben. Also wenn ich zum Beispiel gerade nach England schaue, habe ich das Gefühl, da müsste wirklich mal im Parlament kräftig durchgelüftet werden, denn was da alles an geistigem Unrat sich auftürmt. Ja, also auch da wäre was zu tun. Ja, vielleicht muss auch mal irgendwo was geflickt werden oder so. Jedenfalls so ein bisschen aufräumen, auch mal den Kopf durchlüften. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Menschen auch gut tut. Und gerade eben in dieser Jahreszeit, wo auch draußen die Natur aufmacht, wo es heller wird, wo es lichter wird und dergleichen. Und dann dachte ich mir, ist dieses Thema Frühjahrsputz ja eigentlich eines, was jetzt mir auch von meiner Profession ganz nahe liegt. Denn wenn man da ein bisschen näher drüber nachdenkt, wird einem klar, dass das Frühjahrsputzen eigentlich immer schon das Geschäft der Philosophen gewesen ist. Eigentlich sind wir Philosophen sowas wie geistige Reinemacher, ja, die vor der Aufgabe stehen, im Großen wie im Kleinen immer mal wieder so die landläufigen Gedankengebäude in die Hand zu nehmen, zu schauen, braucht man das noch oder kann das weg? Oder mal zu schauen, ob hier nicht vielleicht doch etwas mehr Klarheit reinzubringen ist, eben auch mal so den Kopf durchzumisten und durchzulüften. Wir Philosophen, wir tun das im Großen, wenn es zum Beispiel darum geht, so die großen geistigen Paradigmen einer Zeit in Frage zu stellen. Dafür ist es im Augenblick übrigens gerade eine sehr spannende Epoche. Das führt mich jetzt zu meinem Vortrag von Montag in München, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht anderthalb Stunden über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Menschen reden. Aber diese ganzen Herausforderungen, die mit KI auf uns zukommen, sind tatsächlich welche, die uns dazu zwingen und dazu nötigen, nochmal gründlich darüber nachzudenken, wie wir uns als Menschen eigentlich verstehen wollen, gerade eben auch im Gegenüber zu den denkenden Maschinen, die jetzt zunehmend uns von allen Seiten umstellen werden. Aber das sind die großen Themen. Philosophen beschäftigen sich auch eher mit den kleinen Dingen, wo es eher, sagen wir mal, um liebgewordene Denkgewohnheiten gibt, die vielleicht irgendwie doch etwas welk und morsch geworden sind, wie sie unter anderem auch in der Welt der Unternehmen auftauchen. Da kann man dann zum Beispiel mal über solche Fragen nachdenken, wie wir das heute Morgen getan haben, wo wir uns gefragt haben, denken wir eigentlich an Unternehmen besser nach Maßgabe einer Maschine und verstehen Führung als eine Ingenieurskunst? Oder sollten wir dazu übergehen, an Unternehmen nach Maßgabe eines Gartens zu denken und Führungskunst als eine Kunst des Gärtnerns zu interpretieren? Oder vielleicht beides oder auch keins von beiden? Oder wenn man in so einem Unternehmen ist, kann man auch mal darüber nachdenken, ob das Konzept der Dienstwagenregelung immer noch zeitangemessen ist. Ich habe gehört, dass das hier irgendwie so ein vermintes Gelände zu sein scheint und wurde von Personen, die nicht genannt werden wollen, darauf angesprochen, das in meiner Rede irgendwie unterzubringen. Was ist jetzt hiermit geschehen? Ich nenne keine Namen, ich gucke auch nirgendwo hin. Irgendwo hier im Raum ist heute irgendwo im Raum gibt es Leute. Das ist ja auch gut so. Aber ich sehe schon auch bei dieser Frage, es ist auch ein gefährliches Geschäft. Also wenn Sie mit dem geistigen Kehrblech durch die Stadt gehen oder durch die Firma, durch das Unternehmen oder wohin auch immer, Sie müssen immer damit rechnen, dass Sie sich Feinde machen. Und das ist nun auch bestens historisch bezeugt, denn kein geringerer als die große Galionsfigur der abendländischen Philosophiegeschichte, nämlich Sokrates, musste am eigenen Leibe erfahren, wie gefährlich es ist, als geistiger Putzmeister durch das alte Athen zu ziehen. Nun muss man natürlich dazu sagen, Sokrates war der geistige Putzmeister. Den Frühjahrsputz, also den richtigen, den klassischen, im Sinne der Bauersfrau, von dem ich eingangs sprach, den machte auch bei Sokrates daheim seine Frau Xantippe. Und das bekam dem Sokrates nicht immer gut. Es gibt eine nette antike Legende, die überliefert, Sokrates wäre einmal wieder auf der Agora gewesen, habe zwei Tage lang mit jungen Leuten geplaudert und über große philosophische Fragen diskutiert und wäre dann nach Hause gekommen, ohne dass er den Auftrag seiner Gattin erfüllt hätte, nämlich zwei Hühner vom Markt mitzubringen. Was, so will es die Legende, von Xantippe damit quittiert wurde, dass sie das Nachtgeschirr über dem Haupt des heiligen Mannes entleerte. Was Sokrates dann mit den Worten quittierte, wenn man den Donner hört, muss man mit Regen rechnen. So berichtet es die Antike, was eben zeigt, dass der Frühjahrsputz so oder so ausfällt. Sokrates selber, wie gesagt, war eher ein Meister des geistigen Frühjahrsputzes und davon handeln ganz viele Anekdoten und auch viele der großartigen Dialoge Platons. Das ist, by the way, mein philosophisches Fachgebiet, deswegen muss ich eigentlich immer darauf zu sprechen kommen, die immer wieder davon handeln, dass der Sokrates halt die Menschen seiner Umgebung daraufhin befragt, was sie denn zu wichtigen, großen, zentralen Themen des Lebens zu sagen haben. Also zum Beispiel, Charmides, sagt mir doch mal, was ist Besonnenheit? Oder sagen Sie mir noch mal, was ist Gerechtigkeit? Und dann sagt er sowas, sagt, ja, Gerechtigkeit ist dann und dann. Und dann fragt Sokrates nach und nach und nach. Im Falle der Gerechtigkeit entspannt sich dann ein Dialog, der etwa im Bücherschrank so dick ist. Also diese kleinen Fragen haben es oft gewaltig in sich. Aber dem Sokrates geht es immer darum, seine Gesprächspartner dazu zu bringen, einmal selber ins Denken zu kommen. Das heißt, nicht immer nur das nachzureden, was man halt so gemeinhin über solche Themen wie Besonnenheit oder Gerechtigkeit oder was ist Tugend oder dergleichen denkt. Es ist eine ganz gezielte Strategie, die Menschen davon zu befreien, und es geht wirklich um Freiheit hierbei. Es geht darum, die Menschen davon zu befreien, gleichsam in konventionellen Denkmustern zu erstarren, sich so in liebgewonnenen Denkgewohnheiten häuslich einzurichten, die Füße hochzulegen und sich zu denken, na, ich weiß ja, wie es geht, ich habe alle Antworten, jetzt muss ich eigentlich mich nicht mehr groß darum kümmern. Also dieses Angehen gegen Konventionen nicht um der Kritik willen, sondern um die Menschen ins eigene Denken zu bringen, in die eigene Nachdenklichkeit zu bringen, sie darin auch ein Stück weit geistig zu befreien, das ist es, was Sokrates immer tat. Aber wie gesagt, damit hat er sich einige Feinde verschafft. Es gibt einen Dialog, das ist der Dialog Menon, wo es um die Frage geht, was Tugend ist. Und da nimmt der Sokrates diesen jungen Menon so richtig in die Mangel, fühlt ihm kräftig auf den Zahn, was man verstehen kann, weil der kommt so ziemlich snobby daher, der Menon, und sagt, oh, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich war bei dem Sophisten sowieso, habe da den Vortrag für 500 Drachmen gehört und weiß jetzt, was Tugend ist. Naja, er weiß es eben nicht. Sokrates nimmt ihn nach allen Regeln der Kunst auseinander. Und am Ende sagt dann der arme Menon zu ihm, also Sokrates, ich habe das Gefühl, du wärst ein Zitterrochen. Erstens, weil du so hässlich bist, das war Sokrates wirklich. Und zweitens, weil ich mich paralysiert finde, wie von einem Schlag getroffen, wenn ich mit dir rede. Und der Menon war nicht der Einzige, dem es so ging mit Sokrates. Es ging in Athen ganz vielen von den jungen Leuten so, was dann dazu führte, dass irgendwann Sokrates als notorische Nervensäge galt, was letzten Endes dazu führte, dass man ihn von der Athener Vollversammlung des Verderbens der Jugend bezichtigte. Und er wurde dann tatsächlich zum Tode verurteilt, den er auch wirklich musste dann tatsächlich im Alter von 70 Jahren den Schierlingsbecher trinken, was ein Zeichen dafür ist, dass der geistige Frühjahrsputz zwar eine durchaus sinnvolle und hilfreiche Sache ist, nur dem Putzmeister, der diese Bemühung anstrengt, nicht immer gut bekommen muss. Aber nochmal, worum es geht, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Es ist von Zeit zu Zeit und mindestens einmal im Jahr gut, einmal dieses geistige Reine machen zu beginnen. Und das heißt dann eben auch, sich mal wirklich in Frage zu stellen oder auch in Frage stellen zu lassen. Einmal die Konzepte, die man so lieb gewonnen hat, auf den Prüfstein zu stellen und zu schauen, ob das alles eigentlich noch passt. Und damit hätten wir nun, wenn Sie so wollen, die Putzanleitung für den geistigen Frühjahrsputz, mit der ich abschließend noch, zu der ich abschließend noch ein paar Worte sagen möchte, damit Sie, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, am Wochenende auch mal die Fenster aufzumachen und durchzulüften, wissen, wie es geht. Wenn Sie also den geistigen Frühjahrsputz beginnen wollen, noch vor Ostern, was ich Ihnen nur empfehlen kann, dann ist der erste Schritt, den Sie machen müssen, genau wie beim physischen häuslichen Frühjahrsputz auch, aufmachen. Fenster auf, Kopf auf, Luft reinlassen. Fenster auf, Licht reinlassen. Mal die Dinge in einem anderen Licht sehen. Es zulassen, dass einem mal ein anderer Wind als der immer nur gewohnte, liebgewonnene Wind um die Nase weht. Gerade auch, wenn dieser Wind vielleicht anstößig sein sollte. Wenn man damit nicht so ganz klarkommt, denn oft ist das, was man anstößig findet, das, was einem den besten Anstoß gibt, mal wieder ins Nachdenken zu kommen. Mal wieder neue Gedanken zu erproben und zu schauen, ob man nicht vielleicht doch die Welt auch mit anderen Augen sehen kann, als man es zumeist getan hat mit seinen liebgewonnenen Denkgewohnheiten. Zum Aufmachen gehört natürlich auch das Hinhören. Das sorgfältige Hinhören auf das, was die Menschen mir zu sagen haben. Oder in einem Unternehmen, was der Markt zu sagen hat, was die Gesellschaft zu sagen hat. Darauf zu achten, wo denn eigentlich der Wind of Change oder der Zeitgeist langweht. Denn auch da besteht immer wieder die Gefahr, und ich glaube, das kennt jeder hier im Raum, immer wieder besteht die Gefahr, dass man vor lauter Konventionen, in denen man sich eingerichtet hat, irgendwie so ein bisschen schwerhörig wird. Oder und ein bisschen taub wird für das, was die Welt einem zu sagen hat. Es gibt ja dieses etwas boshafte Sprichwort, was sagt, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ich finde, das ist, ich mag das nicht. Ja? Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist gut, für alles offen zu sein. Es ist eigentlich eher ein Zeichen von, wie soll man sagen, von geistiger Enge, wenn man den Mut nicht dazu aufbringt, sich auch immer wieder angehen zu lassen von dem, was in der Welt geschieht. Ich glaube, für das eigene Fortkommen, für die eigene geistige Entwicklung, aber auch für die Innovation in einem Unternehmen ist nichts schädlicher, als diese Haltung, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, die ich leider Gottes sehr oft in der Welt wahrnehme, leider auch viel bei jungen Leuten, die sieht nämlich so aus, das geht mich alles nichts an. Und Sie haben mir schon mal gar nichts zu sagen. Ich muss mir von niemandem etwas sagen lassen. Falsch. Wir sollten uns immer etwas sagen lassen, weil alles, was uns gesagt wird, uns dazu bringen kann, eine passende Antwort zu finden, die uns wiederum weiterbringt. Aber das setzt nun voraus, nach dem Aufmachen nun der zweite Punkt im geistigen Putzprogramm, dass man anfängt zu denken. Das Denken ist jetzt die eigentliche Putzarbeit. Halt mal genau hinschauen, wo müssen wir vielleicht mal ein bisschen unsere Konzepte von dem Staub befreien, der sich in den letzten Jahren da angesammelt hat. Die einzigen Gedanken, die einzelnen Ideen, die Ideale, die man hat, die Werte, die man hat, doch nochmal aus der Vitrine nehmen, anschauen, ein bisschen abstauben, gucken, oh, passt das noch? Vielleicht müssen die auch wieder etwas aufpoliert werden, um neuen Glanz zu entfalten. Aber all das gehört zum geistigen Frühjahrsputz mit dazu. Und natürlich dann auch diese Konzepte, die Glaubenssätze, die Ideale, die Werte, die man hat, überprüfen und fragen, brauche ich noch, brauche ich es noch oder kann es weg? Ja, damit komme ich jetzt zum Schluss, zum dritten Punkt im Putzprogramm des geistigen Frühjahrsputz. Und da geht es dann um das Entsorgen. Denn was tatsächlich nicht mehr taugt, was einfach alt geworden ist, sich überlebt hat, was vielleicht tatsächlich auch als eine Denkgewohnheit oder als ein Konzept sich über lange Jahre sehr bewährt hat, aber irgendwann ist halt einfach seine Zeit gekommen, das darf dann auch nach draußen auf den Müll. Das den Müll rausbringen ist eine nicht ganz unwichtige Tugend der menschlichen Seele. Ich musste immer denken an einen ganz schönen Film, den ich vor einigen Jahren im Kino gesehen habe. Der hat den etwas merkwürdigen Titel Der Weg des friedvollen Kriegers und handelt von einem jungen Leistungssportler in Amerika, ein Ringturner, Geräteturner, also mit der härteste Sport, den es überhaupt gibt, der einen schweren Motorradunfall erleidet und dann durch einen Zufall an der Tankstelle auf einen alten Mann trifft. Den nennt er dann passenderweise zu diesem Vortrag Sokrates. Und dieser Sokrates, der übernimmt so ein bisschen das Mentorenamt und wird so der geistige Wegbegleiter von diesem jungen Mann. Und die erste Lektion, die Sokrates diesem sehr, wie soll man sagen, sehr selbstbewussten jungen Sportler gibt, ist, bring den Müll raus. Und jede seiner Stunden beginnt immer damit, dass er diesen Typen erstmal mit der vollen Mülltonne nach draußen schickt, um den Müll rauszubringen. Also geistigen Müll rausbringen, das will ich damit sagen, ist eine Übung, die uns allen nicht schadet. Denn nur wenn der alte Müll rauskommt, wenn wir mal alte Konzepte hinter uns lassen, ist auch Platz fürs Neue. Ich schließe mit einem Wort, das ich mal gehört habe von einem Mann, den ich sehr schätze, sehr bewundere. Richard Rohr, ein amerikanischer Franziskanerpater, ein wirklicher spiritueller Meister, der großartige Vorträge hält, die nicht immer ganz leicht zu verstehen sind. Aber ich entsinne mich, dass er einmal mir bei einem Interview sagte, Christoph, life is very simple. If you want to drive your new car into your garage, you have to put out the old one first. Das habe ich dann auch verstanden. Und damit überlasse ich Sie jetzt dem Hauptgang. Dankeschön.